Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Vergangene Woche war Rosenmontag. Alle sind wieder nüchtern und lustig, alle sitzen wieder im Studio. Der liebe Kollege Wolfgang Back, der liebe Kollege Heinz Schmitz. Hallo. Und ich. Heute produzieren wir und bringen Ihnen zu Gehör die Sendung und Folge 208 unseres CC2 Audiocast. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich.
Na, das war ja schon ein bisschen, so leichte Lyrik war dabei, also schon toll. Ich begrüße auch
alle. Ich arbeite immer 2 Stunden an der Begrüßung.
Ach so, ich begrüße auch alle. Und der Heinz?
Ich begrüße natürlich auch alle, auch ich bin wieder nüchtern.
Ja, und da der Peter schon in der Leitung ist, dann kann er eigentlich auch unsere Zuhörer begrüßen, denn bei euch wird ja gar nicht so lange und so viel getrunken, dass man so lange nicht nüchtern ist.
Na, gerade im Stuttgarter Bereich, da wird heftig getrunken, nur anderes. Beispielsweise mehrere Viertel und die immer nacheinander. Und die Fastnet von der Alemannischen bis zum Narinaro in Stuttgart, die hat schon einiges für sich.
Aber ich glaube, da muss man für geboren sein, ne? Da muss man für geboren sein, in Stuttgart oder irgendwie, um das einigermaßen lustig zu finden.
Ja, ich mit meinem Migrationshintergrund tue mich da ein bisschen schwer. Ich bin ja Exil-Bochumer.
Ja, siehst du? Wärst du besser in Köln gelandet zu Karneval?
Naja, es gibt ja Züge und Autos und so weiter. Wir wollen uns heute mal über etwas unterhalten, was Ende Januar dieser Welt kredenzt wurde. Und zwar ein Gerät, was eigentlich als Schiefertafel angekündigt und als iPad mit verschiedenen Interpretationen des Namens in die Welt gesetzt wurde. Mit viel Brimborium und dann plötzlich ist dieser iPad kein Computer, sondern es ist etwas ganz Neues. Es ist eben ein iPad mit nichts zu vergleichen. Eigentlich ein iPad? Ja, ihr guckt entrüstet. Denkt mal nach.
Der Vorläufer des iPad war der Tablettcomputer. Von vor drei Jahren.
War das nicht das iPhone, das man jetzt da größer gemacht hat?
Das ist das iPhone für die große Hand.
Das iPhone für die große Hand.
Das, was der Heinz vorhin gesagt hat, wer war das, der da mit einem Stück Holz durch die Gegend gelaufen ist?
Der Kollege Axel Postinet vom Handelsblatt.
Aha.
Der ist in den Baumarkt gegangen, hat sich eine Platte zuschneiden lassen in der Dicke und der Größe eines iPad und hat den einfach mal so mit sich rumgeschleppt. Und hat hinterher gesagt, das Ding ist nur lästig.
Ja, so große Taschen hat keinen Anzug, wo da reinpassen könnte. Ist also nur was für die Couch oder irgendwie.
Peter Welchen, gibt es in Stuttgart schon iPads?
Ja, selbst hier gibt es iPads. Die Stuttgarter hängen da gar nicht der Zeit immer so dahinterher. Die sind ganz modern. Und es gibt sowohl in Stuttgart als auch europaweit, kann man sagen, vor allen Dingen großartige Pläne mit diesen iPads, die Verleger von Tageszeitungen und von Zeitschriften haben.
Ja.
Die haben nämlich den iPad bejubelt als die Rettung für Zeitungen und Zeitschriften für die kommenden Jahre.
Mhm. Aber auf diesem iPad, da laufen jetzt so die meisten iPhone-Anwendungen ohne Anpassung. Das heißt also spezielle für das Gerät angepasste Programme, die Bildschirmauflösung dann voll ausnutzen von dem iPad, die naturgemäß größer ist als von einem iPhone, sind auch dabei. Das heißt also so Spezialversionen von Safari, Apples E-Mail-Client, Terminverwaltung, Fotoanwendung und so weiter. Das läuft da drauf. Aber das hört sich jetzt fast wieder an wie so ein Club-Computer, wie so ein Notebook oder ein Netbook.
Ja.
Naja, also vom Netbook unterscheidet er sich ja, weil er eben kein Club-Computer ist, sondern er ist ja immer sozusagen offen. Ne? Und ich kann ihn immer sofort auch haben, wenn ich ihn brauche. Und was sich eben Verleger vor allen Dingen davon versprechen, ist, dass sie ihre traditionellen Zeitungen und Zeitschriften ein wenig angepasst auf die Plattform iPad bringen können, so quasi als Electronic Paper. Und dann bekommen sie wieder mehr Abonnenten, die eben eine Zeitung abonnieren, die in dem Fall dann nicht zugestellt wird von einem Austräger morgens, sondern die kommt dann so gegen 2 oder 3 aufs iPad und kann dann anschließend beim Frühstück gelesen werden. Ich kann die Seiten umblättern, ich kann ganz gezielt beispielsweise einen Artikel anwählen und kann mir zudem Hintergrundmaterial zeigen lassen. Und was beispielsweise die New York Times damit vorgestellt hat, sie wollen solche Zeitungsartikel, solche Zeitschriftenartikel dann auch noch durch Videos anreichern. Da gibt es im Augenblick allerdings noch ein wenig das Problem, dass eben ja das iPad Flash-Formate nicht verarbeiten kann.
Sag mal, gut, diese Sache mit dem Flash-Format, da hat Apple ja und unser lieber Apple-Boss mächtig auf Adobe eingedroschen, weil er der Meinung war, dass 50% aller Abstürze von Apple aufgrund dieser schlampig programmierten Flash-Geschichte da zurückzuführen ist und das HTML5 irgendwann Flash ersetzen soll. Aber die Frage ist eigentlich eine andere. Du hast das jetzt sehr bunt gemalt und das gefällt mir, was du gesagt hast. Eine Zeitung lesen, die ich nicht mehr aus dem Briefkasten holen muss und so. Aber diese ganzen Modelle über das Internet, diese ganzen Kostenmodelle sind doch bisher in die Hose gegangen. Die Leute wollen doch gar nicht bezahlen dafür.
Es gibt noch einen anderen Aspekt dabei. Das ist ja nichts Neues, was Jobs da erzählt hat. Die Amazon mit ihrem Kindle reden ja das Gleiche. Kindle ist im Moment noch schwarz-weiß, wird aber auch jetzt irgendwann farbig kommen.
Und multitouchfähig.
Gut, das multitouchfähig brauche ich beim Zeitungslesen dringend. Das ist eher für Bildverarbeitung dann interessant. Also ist das Modell nichts Neues. Das Einzige, was Jobs da in der Hinterhand hat, ist seine Vertriebsplattform iTunes.
Ja, und die läuft gut.
Ja.
Und hier wird viel Geld mit verdient.
Ja. Und wie du ja von deinem iPhone weißt, ist jedes Apple-Gerät immer an iTunes gebunden, wenn man nicht irgendwas Jailbreak oder sowas machen will.
Ja. So, jetzt habe ich da einen Plattcomputer mit 1024x768 Pixel, ist also schon arm genug, auch nach meiner Geschichte. Er soll bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit haben. Und das Gerät selbst ist 242,8x189,7 mm groß, ist also ganz heftig und nur 13,4 mm dick, das ist sehr dünn, wiegt 680 Gramm.
Das ist,
wenn man das Ding immer mit sich rumschleppt, ist es ja wahrscheinlich heftig.
Wenn
das ein UMTS-Teil ist, dann wiegt es schon 730 Gramm, das ist ein Dreiviertel Kilo fast, also so, und es ist unhandlich. Welche Chance hat denn so ein Gerät, dass es sich auf dem Markt durchsetzt? Ich meine, die Fanboys kaufen das, egal was, Hauptsache steht Apple drauf. Aber wirklich ernsthafte Anwendungen?
Also für die Tageszeitung der Zukunft, denke ich, hat das Konzept eine Zukunft. Und das Konzept scheint mir aussichtsreich zu sein. Allerdings das iPad als Gerät selbst noch nicht. Da warte ich auf das iPad 3.0 oder 4.0, dass dann all diese kleinen Fehler, die das iPad jetzt hat, all diese Unzulänglichkeiten eben ausgebessert hat und dann eben auch vernünftig daherkommt mit einem Gewicht, das tragbar ist, mit beispielsweise nicht nur UMTS, sondern einem WLAN-Anschluss, über den ich dann auch relativ schnell die Inhalte darauf bekomme. Und dann könnte aus diesem Konzept auch tatsächlich eine Distributionsplattform für Zeitungen und Zeitschriften werden.
Ist das eigentlich gezielt bewusst, dass man da keine Kommunikationsschnittstellen dran gemurkst hat, wo man von außen irgendwas anschließen kann? Gibt es dann einen Grund dafür, dass das Ding keinen USB-Anschluss hat?
Ja, klar. iTunes.
Oder dass ich Speicherkarten reinstecken kann?
iTunes.
Das ist der Grund dafür, meinst du?
Ein Abo-Modell.
Ja, Apple will wissen, was du auf deinen Dingern drauf hast. Ne? Und wenn du dann jailbreakst, dann kannst du ein bisschen davon abweichen und kannst auch andere Dinge drauf tun.
Also es sieht schön aus, es wirkt insgesamt gut, ist wenig kommunikativ für meine Sinne. Aber was ich absolut krank finde, ist, dass das Ding kein Multitasking kann. Das könnte ja fast von Microsoft sein, die haben es bis heute nicht gelernt. So, wenn ich also jetzt im Internet rumsurfe und will meine Mails abrufen, dann muss ich den Browser zumachen. Ja, sag mal, wer hat sich denn so einen Mist ausgedacht?
Ja gut, wenn du damit nicht zufrieden bist, kannst du ja das Original nehmen.
Das Original. Jetzt sind wir beim Thema. Sag mal was unseren Zuhörern dazu, was du unter Original verstehst.
Es gibt ein von dem malaiischen Hersteller CSL Group ein Vorläufermodell oder wurde Anfang 2009 vorgestellt, ein iPad in dem gleichen Format mit der gleichen Funktion. Der heißt Yoyo. Das wird von chinesischen Firmen vertrieben, in Malaysia gebaut, geht jetzt in die Massenfertigung, hat das gleiche Format, hat die gleichen Funktionen, hat allerdings dann die USB- und Speicherkartenschnittstellen und sowas alles drin.
Also Windows wahrscheinlich drauf oder sowas.
Wahrscheinlich, ja. Und das wird auch irgendwann den Markt erreichen. Und es gibt auch dann einen Rechtsstreit, ist anhängig zwischen Apple und dem Hersteller, weil die sagen, wir haben das Original und die Apple-Leute haben uns das geklaut.
Ja, aber wenn die das nicht iPad genannt haben?
Ja gut, dann ist der Name dann geschützt. Aber iPad ist ja natürlich auch ein Name, der in den USA eher gebräuchlich ist. Ich habe selber mal, als das dann hochkam, mal ein bisschen rumrecherchiert. Es gibt also einen Hersteller von BHs, der bietet so Geleinlagen zur optischen Brustvergrößerung an und nennt die iPads. Und das schon seit ein paar Jahren.
Da kannst du aber das Gerät nicht so benutzen. Das ist also.
Nee, das wäre sehr ein bisschen eckig aus.
Ideen habt ihr. Ja. Also da können wir erwarten, dass es da noch rund geht und dass da viel Geld hin und her fließt oder eine Richtung fließt zumindest.
Weiß ich nicht. Also was interessant wird, wird dieser Prozess der Chinesen gegen die Apple sein. Ob dieser Büstenhalterhersteller da was macht, glaube ich weniger.
Jetzt geht Apple ja den Weg, dass sie iBooks anbieten wollen und dir damit den digitalen Büchermarkt richtig aufmischen wollen. Diese Bücher stehen in einem Cover, so wie richtige Bücher, die man dann antippen kann, um sie herauszunehmen, zu öffnen. Dann gehen sie auch richtig auf, wie ein richtiges Buch mit zwei Seiten und dem Rücken in der Mitte natürlich von innen betrachtet und so. Es kommt mir vor wie EDV vor 20 Jahren, als wir damals die ersten Terminkalender so in dieser Art auf dem Bildschirm hatten.
Nö. Also Apple hat da schon was drauf. Also das
willst du ein wirkliches Abbild eines Buches auf einem Display haben?
Ja, warum denn nicht?
Warum denn nicht?
Möglichst ledergebunden.
Möglichst ledergebunden.
Es gibt übrigens schon Taschen für das iPad, die denn das Design ein bisschen aufwerten sollen.
So ist das Peter. Echt. Peter Welchering, wie siehst du denn das? Ist denn das wirklich eine Zukunftsversion, dass wir jetzt Technik verwenden und sie so hinstellen, als sei es ein Buch?
Naja, einige Menschen mögen das und dann sollte man denen die Option auch geben. Ich selbst lese auch sehr viele Bücher auf dem E-Book, allerdings nicht auf dem iPad, auf einem anderen Reader. Und daran finde ich einfach ganz toll, dass ich, wenn ich unterwegs bin, eben nur diesen einen E-Book-Reader mitnehmen muss und dann alle möglichen Bücher dabei habe. Und ich denke, das wird auch für so eine Plattform wie fürs iPad ein ganz entscheidender Punkt sein, dass man eben sehr viel Bücher mitnehmen kann. Oder eben im Falle dieser Zeitschriften, man hat sehr viele Zeitschriften dann unter Umständen abonniert, hat sie darauf und kann sie dann, wenn man unterwegs ist, in aller Ruhe lesen. Ich persönlich möchte allerdings ungern immer so ein Buch in einer 1:1 Abbildung haben auf meinem E-Book-Reader, sondern ich möchte mir das dann vergrößern oder verkleinern können, gerade wie ich das brauche und wie ich mich dann gerade fühle und wie ich das konsumieren will.
Eine andere Überraschung für mich ist gewesen, dass Apple bei der Vorführung auch iWorks angesprochen hat auf dem iPod. Also eine Bürosoftware weg von Office. Und in der Keynote wurde dann gezeigt, ein Präsentationsprogramm mit Pages, eine Textverarbeitung und Numbers, eine Tabellenkalkulation. Das scheint eine offene Kampfansage zu sein. Also einmal hauen sie jetzt Adobe auf die Rübe und zum anderen wollen sie jetzt wahrscheinlich Microsoft von ihren Rechnern verbannen mit Office.
Ja, warum nicht?
Ja, Microsoft könnte man natürlich auch so ein bisschen angehen, denn Microsoft hat ja nun wirklich die Zeit des mobilen Arbeitens einfach verschlafen. Die haben zwar mit Windows 7 jetzt ein schmaleres Betriebssystem, aber nach wie vor steht Microsoft immer noch für die stationäre Arbeit an stationären Geräten. Also davon sind die noch nicht weit weggekommen. Da kann Apple dann, denke ich, durchaus einiges an Marktanteilen, vor allen Dingen für so Büroanwendungen nebenher. Also wenn ich mal ganz schnell eine kleine Mitteilung schreiben will oder ähnliche Dinge, das kann auf dem iPad, denke ich, ganz gut laufen. Bei den anderen Büroanwendungen, da bin ich mir unsicher. Ich glaube, das iPad hat ja gerade den riesigen Vorteil, dass es in erster Linie ein Gerät ist, mit dem ich dann eben wirklich Inhalte konsumieren kann. Und die kann ich eben in meiner ursprünglichen Umgebung konsumieren. Also ich kann Bücher oder Zeitschriften oder Zeitungen darauf dann wirklich in der S-Bahn lesen oder die Zeitung beim Frühstück oder wenn ich mich auf dem Sofa rumlümmel. Und ich denke, da brauchen wir auch, und da brauchen die meisten Menschen, das haben auch einige Studien so ergeben, eine ganz klare Abgrenzung zwischen dem Bereich Arbeit und dem Bereich Unterhaltung. Freizeit jetzt was anderes machen. Und da ist das iPad eigentlich ein ganz tolles Gerät, weil ich damit dann tatsächlich auf dem Sofa, am Frühstückstisch und so weiter lesen kann.
Ich habe dann noch eine Frage zu Peter. Wenn du jetzt dein Office denn auf dem iPad hast, wo willst du denn deine Formulare abspeichern? Du hast ja keinen Anschluss, wo du eine Festplatte anschließen kannst, oder einen USB-Stick anschließen kannst. Willst du die in iTunes speichern, deine Daten?
Das ist das Geschäftsmodell, das dahinter steckt. Deshalb glaube ich, werden das auch nur Menschen machen, die mal so nebenher schnell irgendwas noch ausfüllen wollen. Also das wird kein vollwertiger Büroarbeitsplatz sein.
Also ich habe
da ist eben auch wirklich der Wunsch der meisten Menschen, dass sie dann ihre Dokumente, ihre Sachen immer noch auch lokal vor Ort haben wollen. Also die meisten Menschen trauen ja da etwa solchen Cloud-Anwendungen auch immer noch nicht und wollen das wirklich vor Ort haben. Ich denke, das ist so ein Argument dagegen, ja.
Also ich habe in meinem iPhone Programme dabei, die senden eine E-Mail, wenn die etwas Gespeichertes weghaben wollen. Zum Beispiel meine Blutzuckerwerte und so weiter, die speichere ich da drin und dann schicke ich mir eine E-Mail und da steht das schön tabellarisch alles drin. Oder aber ich kann das sogenannte iShare nehmen. Das ist eben, da guckt er, ob ich einen Computer im Internet, einen Drucker im Internet habe, ansprechbar. Und dann druckt er mir aus dem iPhone zu Hause aus, nicht vor Ort, wenn ich unterwegs bin. Aber wenn ich nach Hause komme, ist es ausgedruckt. Finde ich toll.
Machst alle Anwendungen zu, machst deine E-Mail auf und schickst das dann los. Denn das Ding ist ja nicht multitaskingfähig.
Aber ich?
Ja, dann merkst du dir einfach, was du da reingeschrieben hast und kannst es zu Hause nochmal schreiben. Insgesamt, das iPhone sieht gut aus, ist etwas in eine neue Richtung.
iPad.
Ja, also das große iPhone ist etwas in eine neue Richtung, stellt auch eine vollkommen neue eigene Klasse dar. Und das, was ich da gesehen habe, zum Beispiel bei der Tabellenkalkulation, das ist doch schon sehr intuitiv gemacht, dass man wirklich nur das, was relevant ist, angezeigt bekommt, wenn man da irgendwo drauf geht. Ja. Apple hat da einen ersten Schritt in eine Zukunft gemacht, die möglicherweise auch andere Produkte auf dieser Welt von anderen Herstellern beeinflussen.
Ja, die haben vom iPhone gelernt. Und ich möchte trotzdem keinen iPad haben, der ist mir einfach zu klobig.
Peter, möchtest du einen haben?
Nein, das Gerät, so wie es jetzt da ist, nicht. Aber ich könnte mir überlegen, wenn das verbessert wird, wenn daraus beispielsweise wirklich so ein Electronic Paper wird, dann eben die Version 3.0 oder 4.0 mir näher anzuschauen.
Heinz, möchtest du ein iPad haben?
Also wenn die Version 4.0 da ist, dann reden wir nochmal darüber. Im Moment ist es nicht die Funktion, die ich gerne hätte.
Also beim iPhone sind wir bei 3GS. Mhm. Beim iPad wäre das auch schon ein großer Fortschritt.
Du hast ja ein iPhone, ich nicht. Ja,
also ich möchte auch nicht vereiert werden, vergackeiert werden. Also, damit sind wir bei diesem Thema am Ende. Peter, danke schön und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss nach Köln.
Wir haben eine ganze Menge jetzt gehört über das iPad und das hilft uns in Zukunft wahrscheinlich auch noch mehr miteinander vernetzt zu werden, zu sein in vielen sozialen, kommunikativen Bereichen. Aber es gibt einen ganz neuen Begriff, den müssen wir vielleicht mal aufdröseln.
Ja, ich habe den gehört hier zum ersten Mal eigentlich. Social Engineering.
Also Heinz Schmitz, du als Klügster von uns, was heißt das?
Soziale
Ingenieure, ja. Das geht einfach darum, dass man an Informationen kommt, indem man einfach vorgaukelt, vertraut zu sein. Mhm. Also indem man ein soziales Verhältnis aufbaut. Mhm. Und da sind wir auch direkt beim Knackpunkt. Es geht da in mehreren Richtungen. Social Engineering ist nichts Neues. In der Spionage kennt man das schon lange. Schon im Weltkrieg wurden denn um Offiziere auszuspionieren, denn Damen dafür engagiert, die das sehr professionell
machen. Das
machten.
Waren alles Ingenieure.
Das waren Sozialingenieure,
ja. Naja, gut.
Und das ist auch in der Industriespionage auch schon lange gang und gäbe, um solche Methoden zu nehmen, um Leute einfach in Abhängigkeiten zu bringen, entweder hinterher erpressen zu können oder einfach sie auszuhorchen.
Es geht also los, indem man was weiß über den anderen, indem man mich zum Beispiel sagen würde, na, wie geht's deinem Smart oder so irgendwie?
Wie sieht's denn in deiner Garage aus?
Ja, wie sieht's in der Garage aus?
Hast du dich auch schön aufgeräumt, wenn nicht, ja.
Ja, und dann wüsste ich, der Bursche, den kenne ich doch irgendwo, so. Weiß zwar nicht woher, aber, und dem sage ich dann noch mehr.
Ja, genau sowas. Ja. Es ist so, es wird ja vielfach gesagt, dass die meisten Angriffe in Unternehmen aus dem Inneren kommen. Das stimmt so nicht direkt. Es setzt sich also selten einer, nur 2% der Angriffe kommen wirklich von Computern, die im Netz sind. Was vielmehr passiert ist, dass die Leute ausgehorcht werden. Es geht abends an der Bar. Mhm. Sie stehen abends zusammen, trinken sich 1, 2, 3 Bier, es wird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und irgendwann wird dann eben nach Zugangsdaten, nach Passwörtern oder man schwenkt ein Gespräch an und horcht dann die Leute aus.
Na, am 8. Bier oder 10.
Ja, wenn das bei dir reicht, können ja auch mehr sein.
Wo bin ich hier nur hingeraten?
Das, ja, weil vorige Woche war Karneval.
Könntest du mich heute Abend nicht mal social engineeren?
Aber das gibt's ja schon immer.
Ne? Nee, du änderst zu oft deine Passwörter, hat keinen Zweck.
Ja, das gibt's ja schon immer. Das gibt's ja immer noch in dem Bereich von Ausspähen, von Datenzentren, dass man die Modemnummer erfahren wollte. Ja, ja. Und dann hat man dann geguckt, wer arbeitet denn da, lief hinter dem her, guckte, in welche Kneipe geht er, stellte mich daneben. Und irgendwann hatte ich dann das Passwort vielleicht gehabt
Ja, und jetzt ist gerade bei kleineren Firmen ist es so, dass die zwar dann ihren Virenschutz drin haben, ihre Firewall drin haben, aber die Mitarbeiter, die sind meist überhaupt nicht geschult. Das ist der große Schwachpunkt dabei. Man geht also wirklich wer ist denn schon wirklich von vielen...
Geschult auf was? Auf?
Darauf zu achten, dass die Firmendaten, die Zugangsdaten der Firmen nicht nach außen kommen. Man hört so oft, wenn man mit Leuten redet, ach, mein Passwort ist doch, das ist so uninteressant, wer will denn schon meine Daten hören? Also selbst wenn man die Leute kaum kennt, erzählen die einem die unmöglichsten Sachen, wenn man dann so ein bisschen sicherheitsaffin ist, sagt, Leute, seid ihr eigentlich bescheuert, was macht ihr denn da? Ihr gebt Betriebsgeheimnisse raus, ihr legt eure Firma offen. Denn durch die Vernetzung international ist es einfach dann wirklich da, mit dem Passwort, mit den Zugangsdaten in die Firmen reinzukommen. Und plötzlich sind die Firmendaten weg und eine andere Sache ist, dass zum Beispiel über Partnernetze Einbrüche erfolgen. Dass zwischen Firmen dass zwar nicht die Partner die Firmen angreifen, aber die Vernetzung zwischen den Firmen so eng ist, dass halt einer in eine Partnerfirma reinkommt und er direkt auch in die eigene Firma reinkommt. Und vielfach muss Schulung gemacht werden. Eine andere Sache, eine zweite Ebene dabei, sind die sozialen Netzwerke. Und hier wird's richtig gefährlich. Die ganzen
Facebooks,
Link-ID, MySpace, Twitter und wie das Ganze heißt, da werden sehr schnell pseudo-vertraute Verbindungen aufgebaut. Da hat man seine Freunde. Man schreibt E-Mails zueinander, man vertraut den anderen. Und über diese Kanäle kann man A, Informationen absaugen oder man kann den Leuten Schadcode zuschicken. Entweder in der Mail, bitte klicke meine Mail. Ich habe zum Beispiel diese Woche eine E-Mail gekriegt, da werden wir vielleicht noch drauf kommen. Da war ein PDF dran und stand dann drin, das ist ein PDF, das ist absolut sicher, das kannst du ruhig aufmachen. Wer PDFs kennt, weiß das nicht, da werden wir auch noch drüber reden.
Und hast du es aufgemacht
wenigstens? Nö. Oh. Wie gesagt, ich bin ein bisschen sicherheitsaffin. Wo ich nicht hundertprozentig weiß, wo es herkommt, da lasse ich dann lieber die Finger von und lösche es. Denn es wäre ja fatal, wenn ich das auf meinem Rechner habe, klicke da drauf und ich bin ja in der Firma, im Firmennetzwerk schon drin und bin von innen her, kann ich viel mehr angreifen als von außen. Denn ich bin ja innerhalb der Firewall. Also diese sozialen Netzwerke sind ein Einbruchsportal für Verbrecher. Eine andere Möglichkeit ist dann, jetzt ist irgendwann mal so eine Aktion gelaufen, angeblich wäre Johnny Depp tödlich verunglückt. Es wurde dann im Internet über kriminelle Kreise breitgetreten. Da gab es eine Webseite, auf dem es angeblich ein Video gab dazu. Um dieses Video abzuspielen, müsste man einen bestimmten ActiveX-Codec laden. Mhm. Wenn man den geladen hat, dann war eben der Rechner versaut. Mhm. Da war nämlich Schadcode drin, der dann eben nach Hause telefoniert hat. Da war ein Keylogger drin, da war alles drin, was man so braucht.
Da war man selbst der Depp, oder?
Da war man selbst der Depp, ja. Also dieses Vertrauensverhältnis oder diese Neugier, die aufgebaut wird, ist etwas, mit dem viele einfach nicht umgehen können. Das ist eben mein Twitter-Freund, mit dem kann ich vertrauen. Oder diese kurzen Befehlszeilen im Twitter, wo man einfach unter der URL etwas verstecken kann. Oder wenn man einen Link in der Mail zugeschickt kriegt. Man kann ja das, was man sieht, muss ja nicht dementsprechend, was man wirklich anklickt. Mit ganz einfachen Mitteln kann man das manipulieren. Da sieht es aus wie eine offizielle E-Mail-Adresse, offizielle Webadresse. Und dabei ist es irgendeine gefakte Seite, auf der eben Schadcode liegt. Mhm. Das ist ja heute auch das Verbreitungskriterium für Schadcodes in Webseiten eben. E-Mail geht immer wieder weiter, weil die Leute, Gott sei Dank, ein bisschen vorsichtiger werden.
Ja. Das ist alles zu schnell gegangen, habe ich so den Eindruck. Die
Leute, das Sicherheitsbewusstsein der Leute ist doch irgendwo überhaupt nicht entwickelt.
Noch nicht, das dauert noch.
Ja, auch bei der Einstellung. Ich habe nichts zu verbergen. So nach dem Motto, guck mal, wie gut ich bin, wie sauber ich bin, wie anständig ich bin. Ja, ich habe nichts zu verbergen.
Und
wenn sie
Dreck
am Stecken haben oder so, spielt keine Rolle. Man sagt es einfach. Aber das Schlimme ist, man verhält sich dann eben auch so. Warum soll denn keiner meinen Geburtstag wissen? Warum soll denn keiner meine Anschrift wissen? Das kann man doch alles sagen. Warum soll denn keiner wissen, wo ich arbeite? Das ist das Dumme in unserer Gesellschaft. Man muss, glaube ich, seinen Freundeskreis, den man elektronisch pflegt, genauso kritisch betrachten wie den, den man persönlich pflegt. Und bei zwar im nüchternen Zustand.
Beim elektronischen Freund kommt ja noch was viel Schlimmeres dahinter, man sieht ihn nicht. Wenn man einen direkt sieht, dann kann man sagen, okay, der kommt mir ein bisschen seltsam vor, also in den ersten 10 Sekunden entscheidet sich, ob man den anderen mag oder nicht. Und da ist dieser Filter ist ja weg. Denn das, was mir einer per E-Mail schickt oder per Facebook oder per Twitter oder sonst was zuschickt, das weiß ich ja gar nicht, wie das aussieht. Das kann aus dem Automaten rauskommen. Das kann automatisch generiert sein mit so einem halbintelligenten Spam-Programm. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht überprüfen und ich kann auch die Quelle nicht überprüfen. Denn unser E-Mail-System, so wie es eingeführt ist, hat ja keine wirkliche echte Quelle-Authentifizierung. Das kann irgendwo herkommen.
Also Briefmarke drauf auf die E-Mail.
Ja, die E-Mail ist ja eine Initiative. Gates hatte das mit der Briefmarke. Das Ganze, man muss mir überlegen, wie komplex das Ganze wäre, sowas einzuführen. Das E-Mail-System ist so, wie es ist, oder das Internet ist ja nicht sicher. Aber das kommt ja aus den 70er Jahren, da hat keiner drüber nachgedacht.
Das sollte aber sicher sein.
Das ist in der Infrastruktur, wie es jetzt gebaut ist, nicht möglich.
Es war damals, als die Spezialisten untereinander Internet gemacht haben, gab es keine dummen Sachen. Es gab auch keine Viren damals, es sei denn, sie wären angekündigt worden. Ja. Man soll sie mal ausprobieren oder irgendwas.
Ja, so früher, als wir klein waren, da haben uns unsere Eltern gesagt, du darfst von Fremden nichts annehmen. Ja. Keine Bonbons, keine Schokolade. Ja. Ja. Das sollten wir auch aufs Internet übertragen. Ja?
Mhm. Das wäre aber denn das, was wir jetzt im Anfang schon gesagt haben, eine Erziehungsmaßnahme.
Ja,
das muss doch passieren. Und da muss man jetzt auch nicht die Kinder erziehen, sondern muss jetzt auch die Erwachsenen erziehen.
Ja, gut.
Die müssen nur an ihre Jugend denken und das umsetzen auf die elektronische Welt.
Ist denn da ist das Parallelbewusstsein da? Ist das wirklich das
Gleiche? Also bei der Jugend kann man es sicherlich erreichen. Ja. Das ist auch wahrscheinlich schon sehr viel besser.
Ja, die sind auch viel kritischer.
Sehr viel kritischer, aber zum Teil auch total unkritisch. Also was so in Facebook abläuft und so.
Aber das Mittelalter nimmt jedes Geschenk an. Und wenn du dem sagst, hier hast du eine Zahl-Zurück-Karte, ich will deinen Namen nicht verschmutzen, Herr Back. Und dann kriegst du irgendwann so und so viele Gummipunkte und kannst dir dann einen neuen Anstrich für die Waschmaschine leisten. Dann geben die ihre Daten an. Das ist das Problem.
Und die Daten werden ja schonungslos weitergegeben. Wie wir wissen, alle Daten werden weitergegeben.
Dafür sind ja auch die Daten da. Ne?
Auch Google gibt ja das, was man da an seinen Mail-Accounts hat, einfach weiter oder wertet das aus. Da
wundern sich Leute, die immer Kreuzworträtsel die Lösung wegschicken.
Was sagen wir den Leuten denn jetzt dazu?
Post kriegen.
Es sind zweierlei. Jeder muss für sich selber sehr, sehr vorsichtig sein, was er annimmt. Das sagen wir so oft, das haben wir schon so oft gesagt. Das bieten wir ja schon runter. Das andere ist, dass die Firmen wirklich mal vielleicht auch Geld in die Hand nehmen müssen, um ihre Mitarbeiter zu schulen. Die haben Sicherheitsmaßnahmen, aber wenn keiner damit umgehen kann oder wenn jeder die hintenrum umgeht, dann muss eben da was gemacht werden. Das ist wichtig zu tun. Und es ist ja auch so, es ist ja so schlimm, dass das BSI sogar, die sind ja normalerweise sehr vorsichtig sind mit Äußerungen, Leute sagt, Leute, es sind Phishing-Attacken unterwegs, die eben nur an kleine Kreise gehen. Seid vorsichtig auch bei Authentifizierung. Ist das wirklich die Webseite, wo ihr euch Name und Passwort eingibt, wo ihr hin wolltet? Gebt kein Copy and Paste ein, tippt eure Sachen ein. Also seid vorsichtig. Und das muss einfach ins Gehirn reingehämmert werden.
Wir haben es jetzt nochmal heruntergebetet. Jetzt möchte ich noch ganz kurz etwas zur GETS sagen.
Ui, das wird schön.
Die GETS, vor einiger Zeit durfte man es ja nicht sagen, dann hat man eine Abmahnung bekommen, vor allem den GETS-Gebühren war sehr stark.
Es gab auch einen Katalog der genehmigten Wörter, das war ja toll.
Die GETS hat seit 1. Februar einen Internetauftritt und möchte wissen, was die Leute von ihnen denken. Da kann man sich also dann verewigen, kann schreiben und das, was da geschrieben worden ist, bevor die Admins dann rausgenommen haben, das ist so grottenschlecht, das mag ich hier nicht wiederholen, obwohl ich normalerweise keinen
Plattform habe. Sind das Sadisten oder Masochisten?
Ich weiß nicht, was sie sind, aber offensichtlich fehlen denen irgendwo Vorstellungen, was das Internet im Prinzip und wirklich eigentlich ist. Der Abteilungsleiter, der GETS-Abteilungsleiter, der dazu zuständig ist, der hat dann gesagt, der Adalbert von Kramm, zum Anmelden genüge der Benutzername und eine E-Mail-Adresse. Es geht uns in keinem Fall darum, herauszufinden, ob jemand seiner Gebührenpflicht nachkommt oder nicht. Ja, verdammt nochmal, warum muss ich denn meinen Kram dann angeben? Also das scheint mir wieder so eine ganz linke Geschichte zu sein. Aber man sollte mal drauf gucken, also damit
die würden so perfide nach den Leuten gucken, die...
Nein, natürlich nicht. Brauchen ja auch nicht. Weißt du,
die sind doch in Bocklemünd.
Im Dezember hatte doch der Martin Stadelmeier, der Leiter der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, und der ist ja der Koordinator der Medienpolitik der Länder, nochmal ganz klar gesagt, das und wie und Erhöhung und was alles. Und es soll von 5,76 auf rund 18 Euro steigen. Aber das Wichtigste, was so untergegangen ist und was mich so fürchterlich stört, zudem planen die Ministerpräsidenten der Länder eine Umkehr der Beweislast. Gebührenpflichtige Menschen müssten dann den Nachweis erbringen, dass sie kein Empfangsgerät besitzen, wenn sie nicht zahlen wollen. Bisher musste die GETS diesen Beweis führen.
Ja, dafür braucht man doch so ein Forum, dann ist doch
Ich bin der Meinung,
das Daumen nach unten
ist die Sauerei des Monats. Daumen nach unten und immer.
Und Daumen hoch für uns.
Ja, und genau. Immer Zack weg, GETS und weg.
Wie GETS weg?
Ja, Wolfgang, da hätten wir fast noch was vergessen. Wir wollen noch auf etwas hinweisen.
Ja, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die vielen Spenden, die eingegangen sind. Das tut eigentlich der Sendung auch gut.
Ja, und das ist für uns Anerkennung. Wir freuen uns darüber. Aber es gibt noch etwas.
Wir haben einen Shop. Jawohl. Mhm. Das war fast synchron jetzt.
Ja, wir könnten das auch singen. Und in diesem Shop gibt es was?
Da gibt es Tassen, da gibt es T-Shirts, da gibt es Mauspads,
da gibt es
Safe-Sticks.
Genau, und Kappen, Cappies gibt es auch.
Cappies auch, ja.
Also, wenn jemand Geburtstag hat, der Fan von uns ist, denken Sie mal dran, der freut sich ganz bestimmt auch über irgendeinen Fanartikel aus unserem Shop. Und wir freuen uns, dass wir ein paar Groschen für unsere Sendung bekommen. Schönen Dank.
Also, bis später.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.
Der Computer Club 2 und G-Data sind, wie schon in den Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Spezialist feiert in Hannover in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. G-Data gilt als Erfinder des Virenschutzes und wird in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vorstellen. Das Computerclub-Team produziert in seinem Studio auf dem G-Data-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audio-Sondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der G-Data-Arena zum Thema Tatort Web. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt vom BKA und vom Verfassungsschutz. Sie informieren über die Bedrohung und die Hintermänner des E-Crime-Business.